Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Wir haben ja schon mal in einer vorherigen Folge, ich meine, es war Folge 11, Kritiken an dem ganzen Bitcoin-Komplex, an dem ganzen Thema angesprochen und haben ja damals schon gesagt, es gibt noch viel mehr und dass wir da noch eine zweite Folge dazu machen wollen. Und darum soll es in dieser Folge gehen, also Kritiken an Bitcoin Teil 2. Allerdings müssen wir noch zwei Punkte aus der letzten Folge korrigieren. Da ist uns nämlich ein Fehler unterlaufen und das andere, je nach Definition, entweder war es ein zweiter Fehler oder eine Ungenauigkeit. Jonas, stell das doch mal kurz klar, was wir da gesagt haben und wie es richtig ist.
Genau, letzte Folge ging es ja darum, wie das, was die Aufgaben einer Bitcoin-Node sind oder der Bitcoin-Node sind. Und dann hatten wir zum Glück einen unserer netter Twitter-Follower hat uns darauf hingewiesen, dass wir doch einen kleinen Fehler eingebaut hatten. Der erste Punkt war, dass wir davon gesprochen haben, dass die 51%-Attacken aufgrund der Full-Nodes auch passieren können. Also wenn dann 51% der Menschen oder 51% der Full-Nodes von einer Partei oder von einer Gruppe von den Menschen übernommen wird, dass die dann die Spielregeln ändern können des Netzwerkes. Und das war ein kleiner Fehler, weil die 51%-Attacken eigentlich nichts mit der Anzahl der betriebenen Fullnodes zu tun hat oder eben den Besitzern der Fullnodes, sondern die 51%-Attacken beziehen sich ausschließlich darauf auf die Hashpower, das heißt also auf die Hashpower, das hatten wir, glaube ich, schon mal in den häufigen Begriffen erklärt gehabt, auf die Rechenpower der Miner, das heißt also, wie viel Rechenpower setzen die Miner ein, um diesen Wettbewerb beim Mining zu gewinnen. Und wer da es nämlich schafft, einfach mehr als die Mehrheit, also die 51%, auf sich zu konzentrieren, hat natürlich größere Möglichkeiten, ein oder zwei oder mehrere Blöcke hintereinander zu generieren und dadurch eben Transaktionen da einzufügen, die möglicherweise doppelt ausgeführt werden oder die eben nicht kommuniziert werden und dadurch das Ganze ein bisschen ausnutzen kann. Und das möchten wir jetzt nicht komplett weiter ausführen, darüber machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge nochmal über die 51%-Attacken, weil es einfach auch ein ganz interessantes Konzept ist, nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei allen anderen Kryptowährungen, was da passieren kann und was dahinter steckt. Deshalb also merken, 51%-Attacke hat nichts mit den Fullnodes zu tun, sondern ausschließlich mit der Hashpower beim Mining. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war eher so eine kleine Unklarheit, die wir vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt hatten. Denn wir hatten gesagt, dass die Anzahl der Fullnodes an sich, umso mehr Fullnodes im Netzwerk bestehen, desto dezentralisierter ist das Netzwerk. Das stimmt nicht ganz, denn es geht nicht nur darum, wie viele im Netzwerk vorhanden sind, sondern die Nodes an sich müssen auch aktiv sein. Das heißt, sie müssen Transaktionen verifizieren und müssen auch wirklich betrieben werden. Denn alles andere, nur die Anzahl der Nodes hat mit dem ganzen Thema nichts zu tun. Und auch über dieses Thema können wir gerne nochmal eine eigene Folge machen, wenn es das irgendwie interessiert. Und das waren so zwei Punkte, die wir ein bisschen falsch besprochen hatten. Und deshalb, wir freuen uns über jegliche, auch die negativen Kommentare darüber, wenn wir einen Fehler uns unterlaufen ist. Denn auch wir sind nicht perfekt und wir wissen nicht alles. Wir sind auch genauso Anfänger wie viele anderen auch. immer her damit und wir möchten es natürlich auch immer gerne darstellen, nicht, dass da irgendwie komplett jemand was falsch versteht, deshalb gerne bei Twitter oder auch per E-Mail her damit und wir werden es dann gerne sofort in der nächsten Folge übernehmen. Genau.
Deshalb denke ich, alles klar, sehr gut.
Denke ich mal, dass wir mit der nächsten Folge jetzt weitermachen können.
Ja, erstmal vielen Dank für die Klarstellung und natürlich auch für den Hinweis noch von meiner Stelle, war natürlich keine Absicht und ja, wie Jonas gesagt hat, wenn euch was auffällt, was wir falsch oder ungenau gesagt haben, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Und wir stellen das dann natürlich klar, weil wir möchten natürlich, dass dieses Wissen oder dieses Basiswissen, was wir hier vermitteln wollen, eben richtig ist. Und ja, manchmal passieren eben Fehler, war aber keine Absicht, selbstverständlich. Genau. Und tut uns leid.
Wir lernen ja auch noch dazu, ohne Ende. Genau. Das ist ja das Coole. Ja. Wir haben wieder was Neues gelernt, dass es so aussieht. Und das ist echt sehr cool.
Okay, dann kommen wir zur eigentlichen Folge, nämlich zu Kritiken an Bitcoin Teil 2. In der letzten Folge, also in der letzten Kritikenfolge, Folge 11, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören oder überhaupt anhören, wenn ihr es noch nicht angehört habt, sind wir auf vier Kritikpunkte eingegangen, nämlich einmal, Bitcoin würde ja nur von Kriminellen verwendet werden, zum anderen, bei Bitcoin handelt es sich um ein einen großen Betrug um ein Schneeballsystem bzw. Pyramidensystem. Es besteht die Gefahr, dass man das System eben manipulieren kann, wenn ein einzelner Netzwerkteilnehmer zu viel Power hat. Oder aber auch, dass es sich um ein Netzwerk handelt mit einem extrem hohen Energieverbrauch. Auf diese vier Punkte sind wir in der letzten Folge eingegangen, also in der letzten Kritikenfolge. Wie gesagt, Folge 11, gerne nochmal anhören. Und daran anschließend, die nächste Kritik, die man auch häufiger liest, ist, dass es extrem hohe Gebühren kostet. Also wenn ich eine Bitcoin-Transaktion tätigen möchte, zahle ich verhältnismäßig hohe Gebühren. Kannst du das ein bisschen einordnen?
Also ich würde sagen, wir müssen mal ganz kurz gucken und einmal kurz zusammenfassen, was denn die Gebühren überhaupt bedeuten. Und man kann sich so vorstellen, bei jeder Transaktion kannst du eine Gebühr dranhängen, die kannst du komplett selbst wählen. Das heißt, die ist nicht vorgegeben, sondern du kannst sagen, okay, ich möchte den Betrag dazufügen. Und das Interessante dabei ist nämlich, dass wir haben ja gelernt, dass der Miner, der den neuen Block generiert, der da kriegt einerseits die Belohnung, den Block Reward, also eine bestimmte Anzahl an Bitcoin. Aktuell sind es ja die 6,25. Mhm. Ja, 6,25, richtig. Ja. Plus eben alle Gebühren, die an diesen Transaktionen, die in dem Block enthalten sind, angehängt sind. Das heißt, er darf die mit zu sich nehmen und darf sich so gesehen sich in sein Wallet transferieren. Und wir wissen ja auch, dass die Blockgröße bei Bitcoin begrenzt ist. Das heißt also, in so einen Block passt nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen hinein. Das heißt automatisch auch, wenn wir jetzt in einem bestimmten Zeitraum mehr Transaktionen haben, die offen sind, so gesehen, als in einen neuen Block reinpassen, dürfen die Miner entscheiden, welche Transaktionen sie mit reinnehmen. Das heißt also, du als Miner würdest natürlich sagen, okay, welche Transaktion nehme ich dann? Ich nehme die Transaktion mit dem höchsten Gebühren, weil die darf ich behalten.
Ja, na klar.
Und das heißt automatisch auch, wenn ich sende jetzt zum Beispiel zu dir eine Transaktion und ich möchte die sehr schnell bestätigt haben lassen, das heißt also bestätigt gleich in den Block drin haben, in dem nächsten. Was bedeutet das? Ich müsste auf jeden Fall eine höhere Gebühr anhängen, sodass eben für die Miner ein großer Anreiz besteht, meine Transaktion so schnell wie möglich in den nächsten Block zu übernehmen. Kann man ungefähr so vorstellen, wie wenn du jetzt jemanden, dem Türsteher an der Disco, den Trinkgeld in die Hand drückst und sagst, übrigens hier, hast du 10 Euro, lass mich rein, so in der Richtung. Und umso höher das natürlich ist, umso größer natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du übernommen wirst. Mhm, klar. Und daher kann man das dann so sehen, wenn dann diese Kritik kommt, dass eben, dass die Gebühren anscheinend zu hoch sind. Die Gebühren werden nicht vorgegeben. Das heißt, kein Miner gibt die Gebühren vor, der sagt dann, ja übrigens, ich nehme die jetzt nur auf, wenn die Gebühren den X-Betrag übersteigen, sondern der Markt entscheidet eben. Das heißt, wenn sich zum Beispiel alle Leute im Netzwerk sich darauf einigen würden, dass man Transaktionen nimmt und die Transaktionsgebühren würden jetzt zum Beispiel, jetzt sagen wir mal einfach als Beispiel, einen Euro, also die Gebühren werden natürlich auch in Bitcoin bezahlt, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Euro nimmt, die sich darauf einigen, dass es nicht höher als ein Euro wird, wird es keine Gebühren geben, die höher als ein Euro sind. Das Problem ist aber, dass es immer wieder, dadurch, dass es einfach ein globales Netzwerk ist, dass sich die Transaktionsteilnehmer sich nicht kennen, immer wieder jemand geben wird, der sagt, okay, ich zahle mehr, damit ich einfach schneller meine Transaktion durch den Block bekomme, in den Block bekomme. Das heißt, es gibt einfach dann, je nachdem, wie hoch der Wert für jemanden ist, diese Transaktion schnell durchzubekommen, wird der Preis natürlich ansteigen. Und deshalb kann man so ein bisschen relativieren, dass diese Bitcoin-Gebühren hoch sind. Insbesondere auch mit dem Punkt, dass man ja beachten muss, dass eine Transaktion bei Bitcoin im Gegensatz zum Beispiel zu einer Banktransaktion dezentral abläuft. Wir wissen, wir müssen bei Bitcoin niemandem vertrauen. Es gibt keine kontrollierende Instanz, kein Unternehmen, die zwischendrin steckt. Es überwacht niemand die Transaktion. Das heißt also, das Ganze, diese Werte muss man ja auch mit einberechnen in die Höhe der Gebühren. Und deshalb ist das verhältnismäßig immer noch sehr gering, wenn man überlegt, dass es man auch vergleichbar ist mit einem Versand von einem Goldbarren von Deutschland nach Neuseeland, was tausende Euro kosten würde, weil das wäre eigentlich die vergleichende Transaktion, so ein bisschen.
Ja, so nicht nur der Versand deines beispielhaften Goldbarren, sondern natürlich auch die Versicherung, dass er da ankommt.
Genau.
Und kein Krümelchen, keine Feinunze von diesem Goldbarren verloren geht. Wenn man die Garantie noch berücksichtigt, dann wäre es natürlich sehr teuer.
Genau, richtig. Und das Interessante ist ja, dass dann auch die Gebühren ja unabhängig davon sind, wie groß dieser Goldbarren ist oder wie groß eine Bitcoin-Transaktion ist. Ob die jetzt 0,1 Bitcoin sind oder 100 Bitcoin, die Gebühren sind nicht abhängig davon, wie hoch, also wie groß die Transaktion ist. Und deshalb muss man das auch mit reinnehmen noch. Klar, es gibt natürlich dann, wenn man dann überlegt, ich möchte einen Kaffee kaufen für umgerechnet 3 €, dann wird es natürlich schwieriger. Aber dafür gibt es ja möglicherweise eine andere Technologie, die wir, glaube ich, gleich im nächsten Punkt auch ansprechen können dann.
Ja, können wir gleich drauf
ja,
eingehen.
Genau.
Nur noch kurz zusammenfassend. Also die hohen Gebühren, meinst du, sind vorhanden? Muss man allerdings relativieren. Zum einen muss man verstehen, was dahinter steht, hinter einer Transaktion, weil es eben viel mehr ist als jetzt nur eine Banküberweisung. Also es ist eher vergleichbar, wie du gesagt hast, mit einer Transaktion oder einem Versand von einem Goldbarren vom einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt. Und dass man auch wissen muss, dass die Gebühren nicht fix sind. Das ist eben ja im Endeffekt eine Frage von Angebot und Nachfrage, die sich daraus ergibt, was für eine Gebühr diejenigen bereit sind zu zahlen, die eben eine Transaktion tätigen möchten. Das heißt, derjenige, der seine Transaktion schneller erledigt haben möchte, zahlt eben mehr. Und derjenige, der sagt, naja, ich habe eigentlich Zeit, das Wichtigste ist, dass es irgendwann im Verlauf der nächsten 2 Wochen ankommt, der kann auch weniger zahlen. Und der Miner nimmt natürlich immer den, der am meisten zahlt. Aber die Transaktion, die eben weniger Trinkgeld dazugeben, die gehen ja nicht verloren. Die werden eben später ausgeführt, vielleicht zu einer Zeit, wo es generell weniger Transaktionen gerade gibt. Da werden die dann schon auch verarbeitet und validiert, aber sie gehen eben nicht verloren. Und die hohen Gebühren ergeben sich daraus, dass es immer Leute gibt, wie du gesagt hast, denen es besonders wichtig ist, dass ihre Transaktion schnell durchgeführt wird und diejenigen zahlen dann eben mehr. Aber gemessen daran, wie viel Wert verschoben werden kann, sind die Transaktionsgebühren dann wiederum relativ gering. Nur bei eben niedrigen Preisen, wie zum Beispiel einem Kaffee, fallen die halt relativ stark ins Gewicht.
Perfekt. Warum erzähle ich es eigentlich und nicht du?
Ja, ich will es ja nur auch verstehen, auch,
genau.
Ob ich es dann eben richtig verstanden habe, was du uns immer so schön hier aufbereitest. Okay.
Ja, genau. Perfekt zusammengefasst.
Dann zu dem nächsten von dir angesprochenen Punkt. Bitcoin ist langsam, eine Transaktion dauert ewig. Was kann man dazu sagen zu
der? Ja, genau. Wenn wir bei dem Thema, also gerade bei dem Beispiel bleiben mit dem Kaffee. Das heißt, wir stellen uns vor, wir gehen zu unserem Coffeeshop um die Ecke und wollen dann mit dem Handy, mit dem Mobile Wallet bezahlen. Und wir wissen ja auch ganz genau, dass so eine Transaktion, die geht ja erstmal, die wird gesendet ins Netzwerk, dann muss sie in den Block übernommen werden und dann wieder kommuniziert werden. Das kann natürlich alles dauern, je nachdem, wie viel Gebühren du natürlich zahlst. Deshalb dieser Zusammenhang. Und es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du jetzt an der Bar stehst und du einfach noch warten musst, bis die Transaktion durchgegangen ist. Das funktioniert also nicht.
Und da wird der Kaffee kalt in der
Zwischenzeit. Richtig, genau. Und hinter dir ist eine riesenlange Schlange. Und das Problem, und das ist so ein Punkt, der von vielen angesprochen wird, dass wie kann Bitcoin denn sinnvoll sein, wenn ich damit nicht diese klassischen tagtäglichen Transaktionen durchführen kann, wenn die eben so lange dauern. Mhm. Und das ist natürlich eine korrekte und auch angemessene Kritik, ist ja auch klar. Die Frage ist aber erstmal nur, ist Bitcoin überhaupt dafür gedacht, das so durchzuführen? Wenn man dieses Beispiel mit dem Gold nimmt, ist Gold dafür gedacht, dass du damit einen Kaffee zahlst? Das ist die erste Frage, die dahinter steckt. Weil ist denn zum Beispiel dieser klassische Goldversand jetzt nach Neuseeland als Beispiel, ist ja was viel, viel Größeres als diese 3 €, die ich jetzt einfach den Kaffee zahlen will. Mhm. Und dies ist, glaube ich, dann die erste Frage, die man sich stellen muss. Welche Funktion will Bitcoin überhaupt haben? Das ist so gesehen der erste Punkt, den ich sagen würde, da sollte man drüber nachdenken erstmal. Und jetzt Zweite ist nämlich, Bitcoin ist, wie wir gelernt haben, ja ein Open-Source-Netzwerk, das heißt ein dezentrales Netzwerk. Es kann jeder von uns kann dazu was beitragen, der coden kann. Das heißt, du könntest eine Software erstellen, wenn du möchtest, wenn du es kannst. Das heißt, es gibt, man kann zu diesem Netzwerk ganz schön viel hinzufügen. Und zum Beispiel eine Technologie oder eine Erfindung, die dazu kam in letzter Zeit, war das sogenannte Lightning Network, nennt sich das Ganze.
Okay.
Und wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in Folge 13 ganz kurz angesprochen, bei unserer Folge mit den häufigen Begriffen.
Ja,
genau.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wie wenn du sagst, wir gehen jetzt zu abends zusammen essen und du bestellst dein Essen, du bestellst deine Getränke und du bezahlst dir deine Getränke und dein Essen nicht sofort, wenn es an den Tisch kommt, sondern du machst am Ende eine große Rechnung und die bezahlst du dann. Du fasst also sozusagen einmal alles zusammen in einer Rechnung. Und so kann man sich das Lightning-Netzwerk auch vorstellen. Das heißt, mehrere kleinere Transaktionen, die über den Tag verteilt zum Beispiel oder einen bestimmten Zeitraum passieren, werden nicht sofort in das Netzwerk übernommen oder in den Block übernommen. Und dadurch dauert es nicht so lange, sondern sie werden gesammelt und sie werden dann später nach einem bestimmten Zeitraum genommen und dann in den Block als eine gemeinsame Transaktion übernommen. Das bedeutet, es geht wesentlich schneller und man muss nicht die ganze Zeit warten. Ist es so halbwegs erklärt, glaube ich?
Ja, das glaube ich damals
auch. Genau. Und das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall dieses Problem, diese Geschwindigkeit auf jeden Fall in der Zukunft lösen könnte. Es gibt da auch schon einige Wallets, glaube ich, so ich es gesehen habe. Und wir werden auf jeden Fall, haben wir schon lange eine Folge darüber geplant, um das genauer zu besprechen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da beachten kann, dass Bitcoin, so wie es wir jetzt gerade kennen, nicht automatisch auch das Bitcoin sein wird, wie das in 10 Jahren aussieht. Da ist auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten geben kann, wie man das Ganze verbessern kann.
Okay, das heißt, zum Kritikpunkt Geschwindigkeit ist es für dich zum einen wichtig, dass man versteht, dass Bitcoin eben mehr ist als so eine Banktransaktion, dass es vielleicht gar nicht als Zahlungsmittel gedacht ist in der Zukunft, zumindest so wie wir es kennen, sondern für dich ist die Hauptfunktion eben die Funktion des Wertspeichers. Und naja, obwohl es so ist, gibt es Möglichkeiten oder Mittel und Wege, basierend auf dieser relativ langsamen, aber dafür sehr sicheren Technologie aufzubauen. Und ein Ansatz ist eben, dass man mehrere Transaktionen, wie du gesagt hast, zusammenfasst, die Rechnung praktisch am Ende in Form einer Summe zahlt und so ist zumindest Stand jetzt eben eine Möglichkeit schon vorhanden, diese Kritik eben zu relativieren, weil es eben dann ja ein alternatives Netzwerk gibt, ist Lightning alternativ oder kann man das so sagen?
Ich glaube, man kann das so ein bisschen, wie wenn man sich die Blockchain nimmt, also als Kette sich vorstellt, das ist so eine parallele Kette dann, die passiert.
Okay.
Also es ist eigentlich so ein paralleler Strang, der dann immer wieder dazukommt und wieder weggeht und wieder zukommt. So würde ich es, glaube ich, jetzt erstmal verstehen.
Okay, aber ja, wie du gesagt hast, da sprechen wir ja auch gern nochmal detailliert in der Folge darüber. Jedenfalls
auf jeden Fall.
Ist das grundsätzliche Bitcoin-Netzwerk langsam, ist so. Aber es ist erstens eher ein Wertspeicher und zum anderen ist es nicht in Stein gemeißelt, dass es immer so sein muss. Es gibt Auswege, die dann eben eine schnellere Geschwindigkeit ermöglichen.
Genau, vor allem ist halt auch häufig dieser Vergleich mit den Kreditkartenunternehmen, wie zum Beispiel Mastercard oder Visa, ja, so im Kopf, wo man dann denkt, okay, die können ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen, Milliarden Transaktionen die so in der Minute durchführen können, weltweit.
Viele,
genau. Und da heißt so, da wird ja niemals Bitcoin drankommen. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch drauf achten, dass was sind diese Transaktionen bei Visa und Mastercard eigentlich? Eigentlich sind es ja eigentlich nur Versprechen, dass eben die Bank dann nachher auch, dass der, zum Beispiel der Supermarkthändler erhält dann nachher so gesehen das Geld von dem Kunden, wenn du damit zahlst. Und deshalb ist es ja wahnsinnig schnell, weil nichts festgelegt werden muss. Sondern das heißt nur, wenn ich es da hinlege, dann habe ich auf jeden Fall das Versprechen, dass ich nachher das Geld auch bekomme. Und bei Bitcoin ist es eher anders. Bitcoin ist ja eher so gesehen die Basis, die darunter liegt. Bitcoin ist so die wirkliche die Währung, die darunter liegt. Und wenn ich mich Bitcoin versende oder transferiere, dann weiß ich ganz genau, wenn das ankommt, dann ist es durch, dann ist es abgeschlossen. Und es bedeutet danach keinen Aufwand von einer Bank oder von irgendeinem Kreditinstitut oder diesen Kreditkarteninstituten, dass da irgendwas im Hintergrund noch laufen muss. Sondern wenn ich heute eine Transaktion an dich sende und die ist dann nachher vielleicht da, dann ist die durch, die ist abgeschlossen. Und wir haben das untereinander gemacht. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden Punkten oder diesen beiden Prozessen, den man auch wirklich beachten muss.
Okay, ja, es steckt einfach mehr drin als in der ganz normalen Banküberweisung.
Auf jeden Fall.
Ich meine, das war auch in der 11. Folge bei dem Punkt hoher Energieverbrauch.
Ja.
Haben wir da ja auch schon drüber gesprochen, dass es einfach nicht vergleichbar ist mit einer normalen Banktransaktion oder ja einer Zahlung per Kreditkarte oder ähnlichem.
Korrekt, genau.
Okay, was wir jetzt gerade aktuell auch wieder erleben, Bitcoin hat eine extrem hohe Volatilität. Wie ist das einzuordnen?
Genau, eine hohe Volatilität, also für die, die es nicht kennen, also das ist eigentlich die Schwankung des Preises ganz genau, ganz einfach ausgedrückt. Und bei Bitcoin ist es natürlich so, dass es der Preis steigt und sinkt schon wahnsinnig schnell. Also da gibt es schon Tage, wo es dann, keine Ahnung, 3-5% einfach mal fällt oder auch steigt. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo viele sagen, ja, wie zum Teufel soll dann jemals Bitcoin als wirkliches Anlageklasse oder als auch als, als Wertspeicher fungieren können, wenn das Ganze so schnell hoch und runter geht.
Ja, es bricht und, ja auch gern mal um 10% ein.
Oder ja, genau, richtig. Und das, richtig, und dann denkst du, okay, dann habe ich aber heute was ausgegeben und plötzlich ist es 10% weniger wert oder morgen ist es 10% wieder mehr wert. Wie soll das überhaupt funktionieren? Und dabei muss man aber auch beachten, wie jung Bitcoin ist. Bitcoin ist jetzt 11-12 Jahre alt und ist verhältnismäßig ein Markt, in dem Ding stecken aktuell 160 Milliarden Euro drin. Im Vergleich dazu, im Goldmarkt an sich sind das 9 Billionen. Das heißt, es ist ein riesiger, riesiger Unterschied und der Markt ist so unfassbar klein. Und bei so einem kleinen Markt heißt automatisch dann, dass erstens irgendwelche Nachrichten, die rauskommen, das heißt, muss es irgendwie, keine Ahnung, jemand irgendwie, wenn eine Plattform wurde gehackt oder eine Regierung möchte Bitcoin wieder ausschließen oder als illegal erklären. Zum Beispiel das oder eben einzelne Marktteilnehmer, die wahnsinnig hohe Summen zum Beispiel kaufen oder verkaufen. Diese Einflüsse können relativ schnell den Kurs stark beeinflussen, weil dadurch, dass der Preis so gering ist, also nicht der Preis, sondern die Menge an Geld, die da drin steckt, so gering ist, schwankt es einfach noch viel, viel stärker. Das ist ungefähr, wie kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Boot auf dem Meer. Wenn da irgendeine eine mittlere Welle kommt, dann geht es da ganz gut ab. Wenn du jetzt aber zum Beispiel dann einen Markt hast, der viel höher ist, wie zum Beispiel jetzt Gold, oder zum Vergleich ein größeres Schiff hast, was passiert dann? Ja, okay, so eine Welle macht ja nicht mehr ganz so viel aus. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage der Zeit. Erstens ist es einfach ein ganz junges, ganz, ganz junge Anlageklasse, die es noch nicht lange gibt. Und man muss es ja auch mal so sehen, man muss ja auch erstmal einen Preis für dieses Bitcoin-Thema finden. Weil der Preis drückt ja eigentlich aus, welchen Wert Bitcoin für die Menschen hat oder für den Markt an sich hat. Für den einen ist natürlich Bitcoin viel, viel, viel mehr wert, wo ich denke, okay, das Ding wird in 10 Jahren 500.000 Euro wert sein. Für andere sind es 50.000, für manche ist es zum Beispiel jetzt was wert, aber vielleicht in 3 Wochen nichts mehr wert. Das heißt, der Preis muss sich erstmal finden. Und man kann, glaube ich, auch davon ausgehen, dass mit den Jahren, wenn einfach das Ganze bekannter wird, noch mehr Geld reinkommt, dass sich dann diese Schwankungen ausgleichen und irgendwann sich vielleicht einfach auch so ein Preis, so eine Stabilität einfindet, dass der Preis einfach nicht mehr so stark schwankt, sondern einfach so ein Niveau gefunden wird, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Preis, der Wert, den Bitcoin für den Markt ausmacht. Und deshalb, glaube ich, muss man da so ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtig sein und auch ein bisschen überlegen, okay, was ist Bitcoin aktuell eigentlich? Also es ist hochvolatil, es ist ultra spekulativ. Deshalb die Vorsicht dabei und ja, deshalb ist es ganz normal, dass diese Preise so schwanken.
Ja, bezüglich der Schwankungen muss man halt auch sehen, gerade weil du den Vergleich zu Gold gebracht hast. Gold hat sich ja in diesem Jahr bisher auch extrem bewegt. Also er war ja auch natürlich nicht über Nacht, wie das bei Bitcoin der Fall ist. Aber in diesem Jahr ging es ja auch einige Prozent nach oben. Der Kurs, den man eben zahlen muss für Gold. Und das, obwohl Gold eben einen Markt von über 9 Billionen Euro hat. Also ist ja klar, wenn sogar so ein Schwergewicht in deinem Beispiel, wenn ein Kreuzfahrtschiff sogar ja ins Wanken gerät, dann ist, ich weiß nicht, was jetzt Bitcoin für ein Boot wäre, vielleicht ein Paddelboot wohl nicht, aber ein deutlich kleineres Schiff kommt dann natürlich schon einfacher ins Straucheln, ist ja klar. Und bezüglich der Preisfindung muss man einfach sehen, wie du gesagt hast, dass es eben noch nicht klar ist, was Bitcoin wert ist eben. Allein dadurch, dass noch nicht alle investiert sind, die sich dafür interessieren, ist ja auch immer das Stichwort Blasenbildung. Für den einen ist es eben viel mehr wert, weil er sagt, diese Möglichkeiten, die mir Bitcoin gibt, sind einmalig. Andere sagen, naja, also Bitcoin ist eigentlich nur heiße Luft, das hat überhaupt keinen Wert. Und bis sich das mal so austariert hat, wird es eben noch ein bisschen dauern. Und so lange ist eben auch mit dieser Preisschwankung zu rechnen.
Ja, du musst ja auch sehen, sowas gab es ja vorher noch nie. Ja. Also es gab noch nie einen digitalen begrenzten Wert. Das heißt, keiner weiß, was sowas wert sein kann. Keiner hat bis jetzt da Erfahrung damit gesammelt. Es ist also ein komplett neuer Markt für jeden Einzelnen. Und wie gesagt, bei Gold ist es was anderes. Da gibt es Menschen, die seit 40, 50 Jahren Gold investieren oder damit traden. Das ist bei Bitcoin einfach nicht möglich, weil du kannst maximal 12 Jahre drinstecken und das war es aber schon.
Ja, ist schon brutal. Ja. Das ist schon ein brutal kurzer Zeitraum, wenn man es vergleicht mit den anderen Gütern, die es eben
klar gibt. Und das ist schon faszinierend.
Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, fass doch nochmal die drei Kritikpunkte kurz in ein, zwei Sätzen jeweils zusammen, was du, ja, wie du das siehst und ob man das ein bisschen relativieren muss oder ob die Punkte berechtigt sind.
Ja, also bei den hohen Gebühren, klar, das ist natürlich, je nachdem, wie man es sieht, Beispiel mit dem Kaffee natürlich ein anderer Punkt. Da muss man natürlich sagen, okay, das sind die Gebühren hoch. Man muss es aber natürlich in das Verhältnis setzen mit dem Thema, was ist Bitcoin überhaupt? Und gerade das Beispiel Gold senden nach Neuseeland ist so ein Punkt, den man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Und man muss sich auf, ich glaube, bei dem Thema auf jeden Fall auch mal mit auseinandersetzen, was heißt überhaupt? Wie entstehen die Gebühren? Was passiert mit den Gebühren? Wo kommen die hin? Und wie wird der Preis für die Gebühren gefunden? Und das ist so ein Punkt, den man auf jeden Fall da genauer angucken muss, um dann die Kritik auch wirklich zu verstehen und was dahinter steckt. Dann bei dem Thema, dass es die Geschwindigkeit, dass es einfach zu langsam ist, ist korrekt, es stimmt auch. Auch da ist wieder der Punkt, warum ist es zu langsam? Weil dieses Langsame eben auch dazu führt, dass es eben diese Dezentralität halten kann, dass man weiß, okay, es ist ein sichere Transaktion. Aber wie gesagt, Bitcoin ist eben auch eine Technologie, eine Open-Source-Technologie, die man verändern kann. Und durch das Thema Lightning, durch das Lightning-Network, kann man diesen Punkt schon ein bisschen eingrenzen. Und wie gesagt, darauf hinweisen schon mal, dass man da in den nächsten Wochen noch eine neue Folge dazu hören wird. Und beim Thema Volatilität ist so ein Punkt, den man komplett überlegen muss, okay, wie groß ist dieser Markt überhaupt im Vergleich zu Gold? Und dass es dann ganz einfach dazu führt, dass jegliche externe Einfluss, ob es jetzt Nachrichten sind oder ob das andere große Teilnehmer sind, die viel kaufen oder verkaufen, den Preis direkt beeinflussen können und einfach, dass der Wert von Bitcoin noch nicht wirklich gefunden ist, weil der Markt sich einfach noch nicht darauf einigen konnte, natürlich, wie viel Wert Bitcoin wirklich ist, da es einfach zu jung ist und man einfach die Technologie noch nicht kennt und was komplett Neues ist.
Okay.
Das wären so die drei Punkte, denke ich mal, die man da zusammenfassen könnte.
Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten.
Ich würde noch darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall noch, es gibt noch einige andere Kritiken, ja, die wir noch
klar,
haben.
Klar, ja. Also
genau,
mindestens und, noch eine weitere Folge zu den Punkten Kritik an Bitcoin.
Richtig. Und dann würde ich gerne die Formalitäten natürlich machen, wie immer. Ja, ihr findet uns, erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und ja. Ihr findet uns wie immer bei Apple und bei allen anderen Podcast-Plattformen, Spotify natürlich auch. Und bei Apple freuen wir uns natürlich über jede neue Bewertung. Auch jetzt die letzte Woche kam wieder einer dazu. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und bei YouTube findet ihr uns. Und ihr könnt, wie gesagt, sämtliche Hinweise, Fragen, irgendwelche Lob, Kritiken, Feedback gerne bei Twitter. War die letzten Wochen auch einiges dabei. Da freuen wir uns sehr darüber. Gerne her damit. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wie immer nächste Woche dann schon wieder.
So sieht's aus. Alles klar. Bis nächste Woche.
Ja. Ciao.
Ciao.